Hallo, liebe Community. Schön, dass du wieder einschaltest bei einer neuen Folge Flourishment, dein Podcast für neue Impulse für deinen Arbeitsalltag, mehr innere Stärke und einfach heute zum Wohlfühlen mit einem Thema, was, ach, ich finde das Wort so schön, on vogue ist. Was gerade, ja, es gibt so Themen, die werden neben KI ja rauf und runter gespult. Ich freue mich dolle, dass ich eine liebe Kollegin für unseren Podcast gewinnen konnte. Wir beide kennen uns. Ich werde gleich mal fragen, wie lange wir uns kennen. Es ist auf jeden Fall schon länger. Da wird auch schon der Zeigefinger an die Nase gehoben. Wie lang ist es denn gerade? Sind beide vom Hause aus Personalerinnen, haben da also, ja, finden immer wieder zueinander, freue mich dolle und ja, unsere oder meine Gästin hat in dem Fall auch ja ihre Reise in dem Thema ja durch ihre persönliche Geschichte begonnen und durch dich, liebe Nadine, jetzt erstmal den Namen droppen, weiß ich, dass auch ich mich einbringen darf in das Thema, dass auch ich neurodivergent bin, beziehungsweise, ja, wir sprechen über das Thema Neurodiversität. Nadine Schumacher, ich freue mich. Stell dich gerne einmal vor und dann, ja, kennt die Community, das steigen wir direkt ein in weitere Fragen.
Bevor ich mich vorstelle, erstmal vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Es hat mich tierisch gefreut. Und ja, ich bin Nadine. Ich bin, wie gesagt, Personalerin, mache das jetzt schon ein paar Jahre, habe eigentlich einen pädagogischen Hintergrund, war vorher Lehrer und wie ich immer so schön sage, bin dann von Schule zu Kindergarten gewechselt. Die meisten Personaler wissen, was damit gemeint ist. Auch wenn wir unsere Mitarbeitenden eher als Erwachsenen sehen sollten. Manchmal benehmen sie sich doch mehr wie Kinder. Aber das am Rande. Ich bin 43 Jahre alt und Ur-Berliner, wo ich ein bisschen stolz drauf bin. Vierte Generation hier geboren und aufgewachsen. Ich sage mal, wir sind eine aussterbende Rasse. Werden immer weniger. Viele von uns ziehen weg. Aber mich kriegen hier keine 10 Pferde aus der Stadt raus, zum Leidwesen meines Mannes.
Schön.
Genau, und Mutter bin ich auch, so wie du.
Sehr schön. Wir wollen heute über das Thema Neurodiversität sprechen. Hol uns doch einmal ab, was ist das?
Neurodiversität. Ich glaube, ich fange ein bisschen beim Urschleim an. Ganz viele kennen vielleicht die Charta der Vielfalt, die sich ja sehr viel mit Vielfalt, Diversität im Englischen auseinandersetzen. Und die haben verschiedene Dimensionen. Darunter fällt Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion, was auch immer einem da einfallen möchte. Und aktuell wird es noch so ein bisschen inkludiert in geistige und körperliche Einschränkungen. Das bedeutet im Endeffekt, Neurodiversität ist, ja, wie sagt man so schön, eigentlich, dass jeder Mensch ein wenig anders denkt. Und etwas genauer beschrieben besagt das, oder werden ganz viele Neurodivergenzen, auch ein anderes wunderschönes Fachwort, darunter zusammengefasst. Leider werden diese Neurodivergenzen gerne pathologisiert. Das heißt, in der Medizin werden Krankheiten draus gemacht. Zum Beispiel die bekanntesten darunter sind Autismus, ADHS, aber auch Dyslexie, also Lese-Rechtschreibschwäche, Dyspraxie, da geht es dann um motorische Einschränkungen oder auch Dyskalkulie, Rechenschwäche und noch ganz, ganz viele andere. Und all diese andersartigen Denkweisen fasst man unter diesem Neurodiversitätsregenschirm, wie man das im Englischen sagt, zusammen. Genau.
Okay, das heißt nur für mich, das heißt Neurodiversität meint im Grunde genommen eine andere Denkweise, also Neurologie, Gehirn, das heißt einfach, dass in, ja, dass meine Synapsen im Kopf möglicherweise anders geschaltet sind als, und jetzt wird's ja spannend, als das, was wir glauben, was normal ist.
Genau, dafür gibt es auch einen wunderschönen Fachbegriff, neurotypisch. Das heißt, ursprünglich kommt der Begriff aus der Autismusforschung und
Hm?
wurde in den 90ern geprägt und ist eigentlich diese Bewegung, dass wir halt weg von dieser Pathologisierung gehen, weg von diesen Krankheiten, sondern es wirklich als natürliche Variation des genetischen oder nicht nur genetischen, sondern der Gehirnentwicklung ansieht. Das heißt, es ist auch nicht nur schwarz-weiß, entweder du hast ADHS oder du hast kein ADHS oder du bist auf dem Autismus-Spektrum oder nicht, sondern es ist im Endeffekt alles, wie der Name schon sagt, ein Spektrum. Und je nachdem, wo man sich auf diesem Spektrum befindet, hat man dann irgendwann gesagt, okay, ab dem und Punkt hat man dann jetzt die Krankheit in Anführungsstrichen oder nicht. Aber im Endeffekt ist es eine natürliche Vielfalt der Gehirnentwicklung und je nachdem, wie sie ausgeprägt ist, hat man mehr oder weniger Herausforderungen in einer, wie man so schön sagt, neurotypischen Welt.
Okay. Spannend, 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 spannend. Ich finde es ja super, weil gerade die Gehirnforschung, die ist ja neu. Also ich habe, glaube ich, Gerald Hüther schon 101 Mal erwähnt, aber er ist einfach eine Koryphäe auf dem Bereich, macht ja auch viel, forscht ja auch viel für Kinder. Und wir sind ja, also was das Neurologische angeht, seitdem wir wissen, dass das Gehirn ein Muskel ist und wir uns einfach immer wieder neu entwickeln können, also Sprichwort Neuroplastizität, wenn wir neue Trampelpfade gehen wollen, dann können wir das. Also meine herzliche Einladung, nimm doch du bitte, wenn du Rechtshänderin bist, ab morgen mal sehr klassisch die Zahnbürste in die linke Hand, ist schon geil. Und dann legen wir ja also entwickeln wir diese Pfade. Und was da ja auch wichtig ist, etwas, was wir nicht nutzen, also nicht mehr benutzen, ja, das wird dann einfach, da verläuft sich der Pfad. Und das ist, finde ich, auch total hilfreich, wenn wir, ja, weil das, finde ich, zahlt mit gerade auf das ganze Thema dieser Neurodivergenz ein, dass wir irgendwie merken, ach, krass, so vielfältig sind wir ja wirklich am Ende. Was ich immer spannend finde, ist, wie bist du denn selber zu dem Thema gekommen?
Würde ich dir gleich erzählen. Vielleicht wollen wir noch ganz kurz zu der Begriff Abgrenzung zwischen Neurodiversität und Neurodivergenz.
Ja, super, sehr gerne. Ja.
Weil Neurodiversität, haben wir gerade gesagt, ist an sich die natürliche Vielfalt der menschlichen Gehirnentwicklung. Neurodivergenz stellt aber genau diese einzelnen Herausforderungen da, wie zum Beispiel Autismus-Spektrum-Störungen, ADHS oder all die anderen, die sich da unter diesem Regenbogen befinden. Und wenn man sich selbst innerhalb einer dieser Neurodivergenzen befindet, dann ist man neurodivergent. Neurodivers hingegen kann nur eine Gruppe sein. Also neurodivergent ist eine Person, neurodivers ist eine Gruppe, wenn mehr als eine unterschiedliche Neurodivergenz vorherrscht. Das heißt, eine Gruppe von neurotypischen Menschen, die alle, nennen wir sie jetzt mal, normal sind, normal denken, dann ist sie nicht neurodivers, sondern homogen. Und sobald jetzt eine Person mit einer Neurodivergenz in diese Gruppe kommen würde, dann wäre sie neurodivers, die Gruppe zumindest. Geht aber genauso, wenn ganz viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Neurodivergenzen zusammenkommen, dann sind die natürlich auch neurodivers als Gruppe. Genau. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Fachbegriffe. Sonst könnte man sich das gerne nochmal aufmalen. Bildlich ist es wesentlich einfacher zu begreifen. Es
Also
gibt.
Neurodivergenz, eine Person, Neurodiversität, Gruppe.
Nein, Neurodivergenz bezeichnet die einzelnen Krankheiten auf gut Deutsch. Neurodivergent ist eine Person und neurodivers ist eine Gruppe mit neurodivergenten Menschen. Genau.
Ja, das ist tatsächlich ja, weil wir, und das macht es ja auch manchmal so komplex dann, weil wir alle mit allem tatsächlich hin und her würfeln und werfen und denken, das eine ist. Wenn wir aber sagen, eine Neurodivergenz ist eine einzelne Krankheit, also unter diesen Krankheiten ist für mich ja Autismus ist ja die, die wirklich eine, also als Krankheit gilt, wenn überhaupt, aber ADHS, Dyskalkulie, Dyslexie sind, fällt das schon unter Krankheit?
Ja, die haben alle ihren eigenen ICD-Schlüssel, werden unter Psychotherapeuten und Psychologen wirklich als Krankheiten gelistet. Von daher, ja, weniger schön für die, die es haben. Auf der anderen Seite kann man bei einer extrem starken Ausprägung dadurch auch dann Unterstützung erfahren. Aber der Trend oder eigentlich das Bedürfnis von allen divergenten Menschen, neurodivergenten Menschen, ist, dass wir halt weg von dieser Pathologisierung, von dem Krankheitsbild gehen und dazu übergehen, anzuerkennen, dass wir einfach anders denken und dadurch nicht minder fähig sind, unser Leben zu leben, sondern einfach nur andere Rahmenbedingungen brauchen.
Okay. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Ich überlege gerade, ab wann, ich finde ja deine Geschichte, ich würde ganz gerne nochmal auf deine Geschichte gleich kommen und gleichzeitig würde mich, bevor wir da nochmal reingehen, auf jeden Fall nochmal interessieren, wenn wir sagen, dass das Krankheiten sind, das ist ja noch nicht lange so. Also ich weiß, bei meinem Bruder war das damals echt ein Ritt, der ist auch ein ADHS-Kind. Und das war vor, wie alt ist er denn jetzt? 35 Jahren? Na, sollte es noch nicht ganz, 32, 32, 33 Jahren, echt ein Ritt, das tatsächlich auch anzufangen. Ja, dass er wirklich andere Bedürfnisse hat, also wirklich aus der normalen Schule raus oder nochmal eine extra Unterstützung. Das war schon nicht easy. 30 Jahre sind es übrigens, sonst kriege ich hier Ärger. Also ich weiß einfach noch, wie anstrengend das für meine Mama war. Dann wollten sie ihm Ritalin geben. Da hat meine Mama, das hat diese ziemlich zügig wieder gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Und er hat dadurch ja diese krassen, also ähnlich wie beim Autisten, diese Inselbegabung. Wenn der sich was in den Kopf setzt, der hat sich selber vom Koch zum Fotografen umentwickelt, ne? Also das hat der einfach selber gemacht. Der nimmt dir jeden Computer auseinander. Das ist scheißegal. Das fand der als junger Mensch schon irgendwie geil. Und schwupp, konnte der das, also echt abgefahren.
Ja, also die Krankheit selber gibt es schon eine ganze Weile. Wie gesagt, die Autismusforschung, der Begriff der Neurodiversität ist aus Anfang der 90er. Aber es war halt nie anerkannt in der allgemeinen Bevölkerung. Es wurde gerne als kleine Jungenkrankheit abgetan, so der typische Zappelphilipp. Mittlerweile weiß man, besonders bei ADHS, dass es nicht nur eine Form gibt, sondern man, je nachdem, welche Wissenschaftler man fragt, aber meistens sagen die, es gibt drei Formen. Abgesehen von diesem Zappelphilipp dann noch die sozusagen der Hans-Guck-in-die-Luft, der Tagträumer, wenn man so weiter spinnen möchte, und dann halt die Mischform davon. Und was man festgestellt hat, wissenschaftlich sogar erst belegt seit Anfang der 2000er, ich glaube sogar 2013 war es, dass man festgestellt hat, okay, es ist nicht nur unter kleinen Jungen, sondern auch bei Mädchen und auch bei erwachsenen Frauen. Das heißt also nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Und deswegen ist das auch gerade in den Medien so viral, weil ganz viele Frauen, mich inklusive, erst im Erwachsenenalter merken, hey, ich habe ADHS, weil es vorher einfach überhaupt nicht bewusst war, dass es überhaupt bei Mädchen auftauchen kann und auch dann auch im Erwachsenenalter. Und ganz anderes Thema noch, weil Mädchen von klein auf dazu sozialisiert werden, sich anzupassen und dementsprechend dieses sogenannte Masking dann bei sich durchführen, was dann noch mehr dazu führt, dass es keiner mitbekommt.
Vielen Dank für die Überleitung. Jetzt frage ich dich. Erzähl uns ein bisschen deine Geschichte, wie du zum Thema Neurodiversität gekommen bist. Du hast gerade gesagt, auch bei dir erst in, und das stimmt. Also, als wir uns kennengelernt haben, war das Thema bei dir noch gar nicht präsent. Hol uns da mal rein. Wie war es? Was heißt das für dich konkret? Also, erstmal, wie bist du ans Thema gekommen, weil das ja deine Geschichte ist?
Genau. Ich habe, glaube ich, gerade mal überlegt, ich glaube, 2018 haben wir uns das allererste Mal kennengelernt. Also ist schon eine ganze Weile, dass wir uns kennen. Also ich habe es erst offiziell jetzt gerade meine Diagnose bekommen, aber zuerst auseinandergesetzt habe ich mich vor ungefähr 2, 2,5 Jahren damit. Meine Tochter hatte unter den Corona-Lockdowns, unter den Lockdowns selber weniger zu kämpfen, aber als es dann aufgehoben worden ist und sie wieder soziale Kontakte gepflegt hat, sind uns doch einige Verhaltensauffälligkeiten aufgefallen. Und bis dahin, dass sie irgendwann wirklich extreme Ausraster hatte, besonders uns gegenüber, die teilweise sogar handgreiflich wurden, wo ich dann an mir, an meinem Erziehungsstil oder an unserem, weil ich und mein Ehemann, wir haben es ja gemeinschaftlich gemacht oder machen es immer noch gemeinschaftlich, echt gezweifelt haben. Ich bin dann von Pontius zu Pilatus gelaufen, habe mir für mich Hilfe geholt, habe geguckt, was für andere Optionen außer schlechte Erziehung es da für Gründe geben könnte und bin dann unter anderem auf ADHS gestoßen. Hat man vorher irgendwie schon mal gehört, aber sich nie wirklich mit auseinandergesetzt. Und dann festgestellt, hey, das könnte möglich sein, das würde zumindest sehr viel bei ihr erklären. Hab dann recht lange, zum Glück nicht allzu lange, auf einen Therapieplatz warten oder einen Diagnoseplatz warten müssen und haben dann im Sommer 2023 die Diagnose bei unserer Tochter bekommen, was jetzt über 1,5 Jahre her ist. Und im Laufe des ganzen Prozederes, mich damit selber reinzulesen und ihrer Diagnose, kam dann immer mehr so der Gedanke auf, all das, was ich hier lese, trifft sehr stark auch auf mich zu. Und habe dann selber sehr, sehr lange nach einem Platz gesucht, was bei Erwachsenen noch schwieriger ist. Und habe mich jetzt dazu entschieden, das über ein Privatrezept zu machen. Habe auf LinkedIn die wunderbare Katrin gefunden. Liebe Grüße von hier aus. Und sie hat mit mir die Diagnose jetzt online durchführen können. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das jetzt auch auf Schwarz auf Weiß hatte, was ich ja seit fast 1,5 Jahren, 2 Jahren im Gefühl hatte. Und es gibt einen unheimlich viel, ja, Erleichterung schon, zu wissen, ich weiß, dass ich anders bin und ich weiß jetzt auch, warum ich es so anders gefühlt habe all die Jahre.
Was ist konkret anders? Also, weil gerade ADHS ist ja etwas, was wirklich viele Menschen gerade beschäftigt. Und hol mich da oder uns da einmal kurz rein. Was war, ja, wo sagst du, wow, da merke ich, da läuft es bei mir anders?
Also, ich kann nur für mich sprechen. Jeder Mensch ist da komplett anders. Wenn man sagt, man kennt einen ADHSler, dann kennt man wirklich nur einen ADHSler. Es gibt zwar viele Parallelen, trotzdem ist es sehr individuell. Ich weiß bloß, dass ich mich von klein auf immer irgendwie eine Art Außenseiter gefühlt habe, anders gefühlt habe, weil meine Gedanken in andere Richtungen gegangen sind als bei den meisten anderen Leute, hat sich dann auch im Humor geprägt, wo ich dann über Sachen gelacht habe, die kein anderer Mensch verstanden hat. Oder auch später im Beruflichen. Das haben wir auch dadurch, dass wir zusammen gearbeitet haben, das ein oder andere Mal drüber gesprochen, dass meine Kommunikation einfach eine andere ist und beim Gegenüber teilweise ganz anders ankommt als eigentlich das, was meine Intention war. Und mittlerweile weiß ich darum, kann das besser einordnen. Auch ein Grund, weshalb ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe, um einfach mehr zu verstehen, wie, ja, wie andere denken und wie Kommunikation funktioniert. Im Endeffekt ist es zwar eine Anpassung meinerseits, aber ich finde mein Leben dadurch einfacher, dass ich von vornherein aber auch so transparent damit umgehen kann und sagen kann, so, hey, wenn ich jetzt das oder das sage, dann zum Beispiel hatte ich eine Situation, wo es darum ging, irgendwas ist nicht so gelaufen, wie es sein sollte, und ich erklärt hatte, woran es gelegen hat. Und er meinte, ja, du brauchst dich jetzt dafür nicht, du brauchst jetzt keine Ausreden dafür suchen. Wo ich dachte, so, ich versuche gerade, mich nicht irgendwie in Ausreden zu flüchten, sondern ich stelle nur die Tatsache fest, wie es gelaufen ist, ohne es zu bewerten. Und das kommt bei manch anderen halt wie Rechthaberei, wie sich nach Ausreden suchen oder Sachen zu entschuldigen. Und genau, das war schon ein recht langer Weg, den für mich dieses Verständnis zu erlangen und jetzt zu sagen, okay, so ist es. Ich kann damit umgehen und ich weiß, wie ich es dem anderen gegebenenfalls auch vermitteln kann.
Voll schön. Und ich finde es total, danke fürs Teilen, auch da deine Offenheit und vor allen Dingen ja auch Verletzbarkeit in dem Bereich, weil es ja, wie du schon sagst, häufig, wenn wir sagen, etwas ist eine Diagnose oder eine Krankheit, dann allein das macht schon eine Schublade auf. Und hier geht es ja nicht darum, sondern es geht ja um ein Anerkennen darum, dass wir andere Bedürfnisse haben. Und ich weiß noch, als ich groß geworden bin. In meiner Schule wurde ich am Anfang mit, also gleich am Anfang mit B6, ziemlich lange getestet, weil ich sehr anders angefangen habe zu lesen und zu schreiben. Also ich kann mit beiden Händen schreiben, ich kann über Kopf lesen, ich kann von links nach rechts lesen, ich kann mit meiner linken Hand so schreiben, dass du es für dich gerade lesen kannst. Also absurd, absurd. Heute Zahlendreher habe ich immer noch, das ist, ich muss mich, also 76, das muss ich, so, jetzt habe ich erst. So lange dauert es bei mir. Also es ist wirklich, wirklich spannend und richtig abgefahren, was da im Gehirn los sein kann. Und ich kann die einfachste Mathematik nicht, konnte ich als Kind nicht. Ich habe irgendwie Bruchrechnen übers Tanzen irgendwie, wusste ich, okay, vier Stücke, da wirklich, da hat meine Musiklehrerin irgendwann gesagt, das kann nicht sein, Elisabeth, du, also das ist so, und dann hat die mich an die Hand gesagt, wir tanzen jetzt. Und dann haben wir getanzt und ich verstanden, was sie meint. Ja, wirklich, aber es ist auch so, so das Montessori-Konzept, ne? Da darf man auch wissen, ich weißen, also ich habe mich nie auf ADHS testen lassen. Bei mir war es halt wirklich damals, das ist auch keine wirkliche Diagnose. Was ich aber weiß, ist, dass ich Verschaltungen anders, meine Synapsen anders unterwegs sind. Das merke ich auch heute noch. Einfach weil ich diese Zweihändigkeit in einem Maß, ich kann auch, ich male dann Schmetterlinge und mit beiden Händen male ich die Flügel und absurde Sachen. Und weiß aber noch, dass, wie gesagt, die einfache Mathematik hatte ich nicht. Und dann kam es zum Leistungskurs und Madame konnte Lagrange-Funktion. Und irgendwann stand mein Lehrer vor dir und sagte, ich schnall's nicht, du kannst keinen Kopf rechnen. Und jetzt siehst du komplexe, abstrakte Sachen. Willst du nicht doch in den Leistungskurs? Ich sag, klar. Ich sag, 15 mal 8 und ich sitze hier, kriegst dich auf die Kante und soll. Ich so, ich glaube nicht. Also, so, wie gesagt, steht keine Diagnose hinter, aber es war schon so ein, und das ist aber das, was mich begleitet hat, ist so dieses Anderssein. Und dieses Anderssein, das war bei mir in der Schule schon ein, Elisabeth, geh raus und geh in die Ecke, du kannst das sowieso nicht. So, das heißt, es war so ziemlich lange auch, nee, wie kann man denn so anders sein? Das geht doch nicht. Und es war einfach ein anderes Bedürfnis.
Aber es ist schon unschön, wenn man von den Lehrern nicht dieses Verständnis entgegenbekommt. Ich habe einen Kommentar von einem Lehrer gehabt, was er wahrscheinlich gar nicht böse gemeint hat. Zum Glück kam es bei mir auch nicht so an, aber im Endeffekt ist es diskriminierend. Ich saß im Matheunterricht, habe mich gelangweilt, weil ich re kann relativ gut mit Zahlen. Und habe mit meinem Nachbarn gequatscht, und kennst du diese alten Matheheftchen, wo noch so ein breiter Streifen am Rand ist? Habe da halt
Ja.
irgendwas rumgemalt, und er meinte jetzt, er müsse mich vorführen, und hat mir eine Aufgabe genannt, mich rangenommen. Ich gucke ihn an und sage ihm die richtige Antwort. Und er meinte, du kannst aber auch zum Zirkus gehen. Ich wusste gar nicht so, was will er denn jetzt von mir? Ich mache doch gar nichts.
Ach, spannend. Also ja, ich glaube, das ist leider so ein bisschen das, also A, reden wir hier von über 30 Jahren Unterschied. Das darf man nicht vergessen, sowohl in der Forschung als auch im Umgang. Ich möchte nicht wissen, wie es heute ist. Und gleichzeitig merken wir ja auch, und wir beide sind ja auch Personaler, wie komplex gewisse Dinge sind. Und bis das alles in eine Normalität ist, das dauert ja auch. Klar, also die Wahrheit ist, es macht viel kaputt. Mich hat's ange, also mich hat's nach vorne gebracht. Ein anderes Kind wird es vielleicht nach unten schieben. Das ist ja auch immer die Sache. Ich lasse das heute immer wertfrei. Gibt so classy Sätze, da lacht meine Familie immer noch drüber. Na, hätten wir das mal geglaubt, Elisabeth, dann wäre dein Leben heute anders. Zurück zu dir. Wie ist es denn jetzt heute für dich in der, also in der Arbeitswelt? Also du weißt das jetzt. Worauf achtest du für dich zum Beispiel? Du gehst jetzt auch in die Selbstständigkeit.
Ich habe gelernt, dass ich teilweise sehr schnell bin in bestimmten Sachen, da zwar dann auch sehr viele Häufigkeitsfehler mit rein kommen, logischerweise, aber notgedrungenerweise gelernt, dann gerne mal Vier-Augen-Prinzip mit reinzuschleusen. Das heißt, dass die Sachen, die ich nicht sehe, jemand anders dann sieht. Ich habe gelernt, dass ich Pausen brauche. Das heißt, meine Mittagspause steht auch immer an meinem Kalender mit drinne, weil ich sonst wirklich Gefahr laufe, wenn ich in einen Hyperfokus komme, dass ich dann den ganzen Tag nichts esse, nicht auf Toilette gehe und dann abends Bauchschmerzen habe, weil ich einfach nicht merke, dass ich auf Toilette muss und diese Pausen mir wirklich einplanen muss, damit mein Körper das auch auf die Reihe bekommt. Auf der anderen Seite aber auch Zeiten für die geistige Regenerierung brauche. Und besonders ein Personaler, wer im Operativen arbeitet, weiß, was da an täglichen Sachen auf einen einprasselt. Da kriegt man 50 E-Mails, dann 30 Slack-Nachrichten oder Teams-Nachrichten. Dann hat man noch 10 Meetings in der Woche oder noch gegebenenfalls noch mehr. Und alles prasselt auf einen ein. Und ich hatte anfänglich sehr große Probleme mit der Organisation und habe halt ständig nach irgendwelchen Tools oder Strukturen für mich gesucht, um bestmöglich das irgendwie zu handeln. Und habe dann das Timeboxing für mich gefunden, mit dem ich ganz gut klarkomme. Das heißt, jede Aufgabe bekommt wirklich einen Timeslot in meinem Kalender, damit ich dann auch wirklich diese, na, wie heißt es? Ja, Wortfindungsstörung.
Den Fokus bei dir bleibt.
Weg. Dass du wirklich gezwungen wirst, die Aufgabe auch jetzt zu machen. Wie heißt
Ach
es?
so. Aber ist doch das, was du sagst, gezwungen bist, die
Egal.
Aufgabe jetzt zu machen.
Egal. jedenfalls, damit bin ich die letzten Jahre gut gelaufen und versuche darüber sozusagen meinen pa Tag zu planen und die Woche. Und ja, es funktioniert.
Das korreliert dann aber mit, dass du nicht den Fokus verlieren möchtest. Also ein Impuls oder wo du sagst, so das ist dein Hack, gerade bei, und ich glaube, dass das ja häufig bei ADHS-Kindern gesagt wird, dieses Fokus verlieren, also so bunter Vogel, Hochvögelchen, und jetzt einmal da.
Genau, also an sich sagen ganz viele, dass der Begriff selber schon falsch ist, weil du hast keine Aufmerksamkeitsdefizitstörung, sondern du hast eine Störung in dem Beibehalten von Fokus, das oder naja, von dem Priorisieren des Fokus, sagen wir es vielleicht so rum. Das heißt, wenn ich mich auf eine Sache fokussiere, die mich wirklich brennend interessiert, dann komme ich in diesen Hyperfokus und dann kriege ich nichts weiter um mich herum mit. Das heißt, ich bin zu Fokus fähig, aber halt nur interessenbasiert. Und das ist der große Knackpunkt bei HDHS-Lern. Ich brauche etwas, was mich wirklich brennend interessiert. Gott, da gibt es so eine wunderschöne Auflistung. Lass mich kurz nachgucken, nicht, dass ich es falsch sage. Bei ADHS, interessenbasierte, sonst kann ich es dir im Nachgang nochmal schicken. Genau, wir haben halt nicht die Möglichkeit, wenn uns was überhaupt nicht interessiert, uns da großartig reinzuhängen. Das fordert extrem viel geistige Überwindung und Kraft. Und das ist dann auch der Punkt, wo irgendwann unser Hirn aussetzt und wir dann komplett dicht sind.
Okay. Vielen Dank dafür, und vielen Dank auch ja für deinen Einblick. Jetzt sprechen wir nicht nur über ADHS. Es ist ja eine Neurodivergenz. Und was mich interessiert, und ich würde ganz gern so auf zwei Perspektiven noch eingehen. Die eine Perspektive ist, wie gehe ich denn jetzt im Unternehmen damit um? Das ist ja auch das, wo du gesagt hast, Mensch, ich bin selber eine Betroffene. Ich also hab diese Perspektive. Das heißt, das erste ist so die Systemebene Unternehmen. Da würde ich einmal gucken aus unserer Sicht, also Personaler, Chef, Chefin, CEO. Also was kann man da machen, um wirklich mehr? Und jetzt ist es die Frage, was brauchen wir da mehr? Wir brauchen ja immer mehr Awareness, wie heißt das Deutsche, mehr Bewusstsein dafür. Und aber auch für die Zuhörenden, ja, was können Sie da machen? Erstmal die Perspektive.
Genau, also Bewusstsein definitiv. Das kann privat sein, dass man sich dazu beliest oder sich Podcasts anguckt. Es gibt ganz viele wunderschöne YouTube, aber TikTok muss man vorsichtig sein, je nachdem, wen man sich da anschaut. Aber prinzipiell hilft es, wenn man halt die allereinfachste Sache ist, psychologische Sicherheit. Heißt wirklich, für den Menschen in den Mittelpunkt stellen und zu sagen, hey, es geht jetzt um dich und es geht nicht darum, irgendwen anzuprangern oder dich in irgendein System reinzupressen, nur weil es gerade für uns einfacher ist, alles nach Format, nach Schema F zu machen. Und das können Kleinigkeiten sein, diese auf individuelle Bedürfnisse einzugehen, unabhängig davon, ob jemand neurodivergent ist oder nicht. Das kann angefangen sein mit, ich muss meine Kamera in Online-Meetings nicht anmachen. Ich kriege eine Agenda zu Terminen, die ich in Kalender bekomme, bis hin zu Homeoffice-Policies, auch wenn jetzt ganz viele Unternehmen wieder in ihre Büros zurückrufen. Das kann für viele neurodivergente Menschen eine extreme Herausforderung darstellen, weil meistens auch mit einhergeht, dass bestimmte sensorische Verarbeitungen anders funktionieren und weniger gefiltert werden als bei neurotypischen Menschen. Das heißt, Großraumbüro kann für ganz viele extremst herausfordernd und einfach viel zu überwältigend sein, weil die ganzen Reize, die auf einen einprasseln, nicht genügend gefiltert werden können und das Gehirn dann irgendwann komplett dicht macht.
Das heißt, als Arbeitgeber wirklich darauf gucken und eine psychologische Sicherheit auch in Bezug auf, ich sage da die Maslow'sche Pyramide, also wirklich so, dass das wirklich der Urschleim einmal geguckt wird, Arbeitsplatzbedingungen, ne? Wirklich nochmal im Rahmen, wie viel darf, wie viel Homeoffice und, dass da einmal reingeschaut wird. Wie gehe ich denn damit um? Weil das ist ja wieder so eine Komplexität, die wir auch haben. Das ist halt, also wir versuchen ja im Arbeitskontext fair zu bleiben. Das ist ja immer so ein, es darf alles für alle gelten. Und das finde ich zunehmend schwierig, weil das, was ein Anreiz für jemand ist ohne Kind, als ein Anreiz für mich mit Kind, das sind ja völlig unterschiedliche Bedürfnisse. Wie stelle ich das denn sicher? Also wenn du jetzt, ich lade dich ein in eine Firma, hole dich rein als Expertin und du berätst mich da jetzt als Beraterin für Neurodiversität und Neurodivergenz, wo fange ich denn an, dass ich mich da jetzt nicht übers Ohr hauen lasse?
Kommt darauf an, was man als übers Ohr hauen lassen versteht. Aber im Prinzip, klar, kann man nicht wirklich jeden einzelnen Sonderwunsch erfüllen. Da bin ich komplett bei dir, weil es einfach auch viel Aufwand für die jeweiligen Teams dann ist. Aber ich finde, bestimmte Grundvoraussetzungen sollte man schon beachten. Wie gesagt, die Sachen, die ich gerade angesprochen habe, was viele neurodivergente Menschen aber auch bemängeln und weshalb sie öfter Firmen wechseln als neurotypische Menschen, sind vorgefertigte Karrierepfade. Das heißt, dass ich halt nicht nur einen Karriereweg meinen Mitarbeitenden zur Verfügung stelle, sondern dann halt auch nach rechts und links sich die Leute entwickeln lassen kann oder halt einen Teil davon für private Zwecke zur Verfügung stelle, wo sie sich halt komplett unabhängig von ihrer Rolle weiterentwickeln lassen können. Das heißt, dass ich diese Wahl stelle zwischen wir haben Schema F, aber abgesehen davon kann ich dir trotzdem noch ein bisschen Freiheit geben. Ich finde, das ist ein ganz guter Mittelweg, und den kann man dann sehr individuell gestalten.
Ja, okay. Schön. Das heißt, in welchen, ich sag mal, wenn wir jetzt noch tiefer reinzoomen, ich stelle mir das Thema halt wirklich dolle komplex vor in der Arbeitswelt. Also wo sta also ja, psychologische Sicherheit, das habe ich verstanden. Das ist ja auch ein Thema, was wir viel machen. Wir sprechen ja auch viel von Inklusion und wir versuchen es. Und ich finde das wirklich dolle herausfordernd, da wirklich so eine gute, so einen guten Weg zu finden, weil wir natürlich immer versuchen, da ja zu gucken, was braucht wer wie. Und gleichzeitig ist es halt sehr, ja, sehr schwierig. Also stellst du dir vor, dass es irgendwann in Firmen auch vielleicht ja Berater geben für Neurodivergenz? Also dass die Mitarbeitenden zum Beispiel mit der Person einmal so eine Art Einzelcoaching haben und herausfinden, was für sie gut ist?
Ich glaube, in einer idealen Welt hätten wir dieses Problem gar nicht, sondern da wird halt generell davon ausgegangen, dass jeder Mensch sehr individuell ist und einzigartig. Aber perspektivisch würde sich das auf alle Fälle anbieten, dass zum Beispiel auch ein Gleichstellungsbeauftragter in dem Rahmen auch sein Wissen dann Intus hat und auch solche Menschen mit unterstützen kann. Zum Beispiel in Großbritannien gibt es einen Neurodiversitäts-Act, und sobald man eine Diagnose hat, kann man sich dort auch gleichstellen, ist das falsche Wort, weil es ein anderes System ist da drüben. Aber das gibt es in Deutschland zum Beispiel nicht. Um gleichgestellt zu werden, braucht man einen Schwerbehinderungsgrad. Und die meisten, zumindest erwachsenen neurodivergenten Menschen haben nicht so ein stark ausgeprägte Neurodivergenz, dass sie irgendeinen Pflegegrad oder einen Schwerbehinderungsgrad bekommen. Nichtsdestotrotz, finde ich, sind wir nicht minder oder nicht anders unterstützungsbedürftig, und in irgendeiner Art und Weise fände ich es schön, wenn auch der Arbeitgeber da in die Verantwortung gezogen wird und wie zum Beispiel bei einem Gleichstellungsbeauftragten, der das dann sicherstellt, dass der Arbeitsplatz in dem Fall so angepasst wird, ob es jetzt nun dimmbare Lampen sind oder Räume zum Zurückziehen vorhanden sind, dass das sichergestellt ist.
Ja, spannende Punkte. Also ich bin gespannt, vor allen Dingen, du startest jetzt ja auch deinen Weg da rein, was so deine Erkenntnisse auch in den nächsten Monaten sind. Da, ja, also es ist ja wirklich eine neue Reise. Also das Thema ist gerade noch gar nicht so populär. Es fängt jetzt gerade an. Deswegen ist es hochspannend und würde jetzt dann noch einmal, also ne, wir haben gesagt, okay, wir als Individuum. Als Individuen macht es total Sinn, mal auf dieselbige Reise zu gehen, die du auch gemacht hast. Einfach mal gucken, hey, ich glaube, ich tick da einfach erstmal anders und zu gucken, ich weiß gar nicht, Hochsensibilität, ist das auch eine Diagnose mittlerweile? Ja, das kenne ich von ganz vielen Menschen. Also da habe ich wirklich viele in meinem Umfeld. Und dass man dann auch offen für sich schaut, in welcher Firma man ist. Und da auch im Zweifel erstmal mit der Führungskraft oder mit dem Personaler wirklich ins Gespräch reingeht und sagt, hey, ich würde da gerne mal offen drüber sprechen. Und im Zweifel ist es halt so, dass man das Gegenüber ja auch nochmal reinholt. Und also ich wäre bei dem Thema, obwohl ich ja selber in Maßen betroffen bin, wäre da, also merkt das ja selber, ich komme jetzt auch irgendwie, ich kann so Sprüche nicht, Kind zum Brunnen, Krippe in die Trage. Nee, da gibt es immer so, gibt es irgendwelche komischen. Jungfräulichkeit komme ich da jetzt ran. Du weißt, was ich meine.
Ja, also Ich bin auch immer ein Freund davon zu sagen, wenn irgendwas vorliegt, dass man darüber spricht. Aber ich weiß auch, dass ganz viele neurodivergente Menschen Angst vor Stigmata haben und es dementsprechend nicht äußern, und dann halt einfach allein mit ihren Struggles und Herausforderungen sind. Aber ich wäre auch dafür, dass wir unter anderem auch durch die psychologische Sicherheit einen Raum schaffen, wo man sich öffnen kann und dementsprechend dann auch unter den richtigen Rahmenbedingungen sich weiterentwickeln kann.
Total.
Und ich finde auch kein Randthema. Also bis vor kurzem hat man gesagt, dass rund 15 bis 20% der Weltbevölkerung neurodivergent sein sollen, Schätzungen zufolge. Und es gab jetzt eine ganz neue Studie von der Harvard, irgendein Harvard Report war das. Die gehen sogar davon aus, dass besonders unter der neuen Gen Z sogar bis zu 50% der Weltbevölkerung neurodivergent sind.
Ja, das macht aber auch Sinn. Also das kommt ja jetzt erst raus und ist ja immer diese ominöse Dunkelziffer. Ja, dann interessiert mich natürlich auch noch die Perspektive als Mutter. So, abschließend nochmal die Perspektive reingenommen, dann haben wir es auch, haben wir die Perspektiven doch einmal abgerundet. Wie gehst du denn als Mama damit um, weil dein Kind ist schulpflichtig? Und tatsächlich ja in einem, ich sag mal, normalen System.
Herausfordernd ist es definitiv. Auf der einen Seite komplette Hilflosigkeit, weil wie gesagt, jeder ist anders. Das heißt, meine Strategien, die ich mir angeeignet habe, helfen meinem Kind so gut wie gar nicht, weil sie vor anderen Herausforderungen steht. Wir haben zum Glück eine sehr zuvorkommende Klassenlehrerin. Nichtsdestotrotz gibt es rechtliche Rahmenbedingungen, an denen sie auch nichts ändern kann. Aber ich habe unter anderem auch durch Gespräche mit dir und durch meine Coaching-Ausbildung gelernt, dass viele Sachen, wo ich mir selber Druck mache und das auf meine Tochter übertrage, von mir ausgehen, nicht von ihr aus. Und einfach diesen Perspektivwechsel zu machen und zu gucken, so, hey, was braucht sie jetzt eigentlich? Hatten wir vorhin, bevor wir angefangen hatten, das Gespräch, muss sie wirklich pünktlich in der Schule sein, um einen Schulabschluss zu machen? Im Endeffekt nein. Mir ist es wichtig, dass sie stressfrei, ohne dass ich sie aus dem Bett schreien muss und vor die Tür schieben muss, zur Schule kommt und wirklich stressfrei und glücklich in den Tag starten kann. Und wenn sie dann 5 oder 10 oder 20 Minuten zu spät kommt, okay. Es steht auf dem Zeugnis, ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, wer guckt da später noch drauf?
Keiner.
Genau.
Genau, also das glaube ich auch, dass das auch nochmal ja, eine Herausforderung wird für alle. Also für alle. Also ich glaube sowohl für unsere Pädagogen, für uns als Eltern, für uns als Arbeitgeber und dann auch gleichzeitig, und das sehe ich und das ist schön und da freue ich mich wirklich dolle drüber. Wir kamen Generationen und wir erziehen Kinder und auch jetzt die nachrückende Generation, da gibt es ja viele Sachen, die man irgendwie negativ finden kann. Wir viel reflektierter, viel bedürfnisorientierter für sich selber einstehen, sodass ich die dolle Hoffnung habe, dass beide Seiten sich doch viel mehr annähern können und werden, wenn wir bereit sind, ja, einfach anzuerkennen, dass wir einfach im Regenbogen leben und halt nicht in Schwarz-Weiß. Wir leben kosmisch gesehen in einer Dualität, ja, und gleichzeitig gibt es da ganz viel dazwischen. Und es ist anstrengend, also ich kann das auch nachvollziehen. Das ist auch anstrengend, immer Ambiguitäten aushalten zu dürfen. Es ist aber das, was wir brauchen, weil dann können wir beides gut halten und sehen.
Ich liebe deine Metapher mit dem Regenbogen.
Wir sind am Ende unserer Zeit. Ich habe ja noch meinen Anschlusstermin. Liebe Nadine, ich danke dir sehr. Wir packen alles in die Shownotes rein. Du startest jetzt in deine Selbstständigkeit. Ich freue mich wirklich sehr für dich. Es wird eine großartige Reise. Du wirst viele Menschen ja mit dem Thema mitnehmen können. Ich danke dir, dass du so viel geteilt hast. Es ist wirklich sehr schön. Und ja, liebe Community, lasst uns Feedback da. Wir können auch gern noch mal nur eine Folge über ADHS aufnehmen oder einfach, es ist ein Erfahrungsbericht. Ich sage an dieser Stelle auch wieder, Nadine ist keine Ärztin. Das ist immer wichtig. Und trotzdem hört ihr, da ist Wissen hinter, da ist Authentizität ist dabei. Lasst uns euer Feedback gerne wissen. Nadine, gibt es noch etwas, was du der Community gerne abschließend mitgeben möchtest?
Lasst uns den Regenbogen und den Regen Quatschchen, den Regenbogen, den Regenschirm genießen, genau.
Schön. Vielen lieben Dank.
Ich habe zu danken. Ich freue mich und ich bin gespannt auf die Kommentare.
Me too.